Sie hören Kontrafunk aktuell. Nach dem Mordanschlag von Mannheim ist die Debatte über die Gefährlichkeit des Islam neu entfacht. Kern der Diskussion ist die Frage, ob der Koran selbst in seinen Texten Handlungsrechtfertigungen für religiöse Fanatiker liefert, ob der Islam wirklich so friedliebend und tolerant ist, wie immer behauptet wird. Wir wollen das jetzt erörtern mit Siegfried Kohlhammer. Er ist studierter Germanist, Philosoph und Romanist. Er lebt in Berlin und in Tokio. Und er arbeitet als Autor und Übersetzer. Seine Artikel erscheinen regelmäßig, unter anderem auch in der Zeitschrift Merkur. Und er hat das Buch geschrieben, Toleranz und Islam. Herzlich willkommen, Herr Kohlhammer.
Ja, guten Tag, Herr Peter.
Herr Kohlhammer, Sie schreiben unter anderem, der Islam, ich muss mal zitieren, wie alle nicht vom Gewaltmonopol eines säkularen Rechtsstaates gebändigten Religion ist zu allem fähig. Wie meinen Sie das?
Ich meine das so, dass einmal aus der Geschichte des Islam deutlich erkennbar wird, dass auch der Islam zu Gewalttaten, also religiös motivierten Gewalttaten, fähig ist, in der schlimmsten Art und Weise, aber auch eben zu Toleranz und Duldung. Aber aus sich selbst heraus hat der Islam keine Kontroll- und Mäßigungsmechanismen.
Es heißt ja immer, er hat diese Renaissancephase, die das Christentum erfahren hat, nicht durchlaufen. Ist das tatsächlich der Kern des Problems?
Ich glaube nicht. Aber es stimmt, in dem Sinne eine Reformationsphase gab es im Islam nicht, aber es gab so viele Veränderungen. Aber ich glaube, letztlich wird sich im Islam nichts ändern, im Wesentlichen.
Sie schreiben unter anderem auch, dass wichtig ist für die Betrachtung oder wenn man sich dem Thema überhaupt angemessen nähern will, muss man die Geschichte beachten und zwar im Besonderen im Hinblick auf den Nahen Osten. Was lernen wir daraus über den Islam?
Da bin ich irgendwie missverstanden worden. Ich glaube, dass man in Bezug auf die Situation im Nahen Osten sehr wenig lernen kann. Was man meiner Meinung nach aus einer genaueren Betrachtung des Islam und seiner Geschichte lernen kann, sind zwei, wie ich meine, wesentliche Bestandteile, die auch heute noch wichtig sind, Folgen haben. Das eine ist die Superiorität des Islam über alle anderen Religionen. Wie es heißt, der Islam herrscht, er wird nicht beherrscht. So ein Hadith, ein religiöses Wort. Und zwischen herrschen und beherrscht werden gibt es kein drittes, ein gleichberechtigtes Nebeneinander. Das ist das eine Problem. Daraus folgt, da der Begriff der Ehre, der selbst wiederum nicht islamisch ist, so zentral ist, ist die Nichtanerkennung der Superiorität des Islam oder auch für den einzelnen Gläubigen die Nichtanerkennung dieser Superiorität eine schwere, fast narzisstische Kränkung, eine Ehrverletzung. Und das, glaube ich, ist einer der Grundlagen für das konfliktreiche Verhältnis der Muslime in den nicht-islamischen Ländern. Viel mehr eben als bei anderen Migranten und Religionen, denen es ja nicht besser geht, wenn es darum geht, dass sie auf Rassismus oder Ablehnung oder Indifferenz stoßen. Es gibt nicht diese intensive emotionale Reaktion, wie sie eben aus der Ehrverletzung herrührt.
Es gab ja in der Vergangenheit immer diesen Hinweis darauf, dass es diesen einen Islam gar nicht gäbe, sondern dass sich da verschiedene Strömungen entwickelt hätten in Saudi-Arabien, also der sunnitische Islam, der schiitische Islam, Iran, dann diese Sonderform, die es im Oman gibt. Es wurde viel darüber berichtet, dass zum Beispiel der Islam in Indonesien, aber auch in Malaysia sehr viel toleranter sei als meinetwegen der in Saudi-Arabien oder im Iran. Gibt es überhaupt keine tatsächliche Fortentwicklung des Islam? Ist das wirklich alles ein Einheitsbrei geworden, aufgrund auch von Missionsbewegungen, gerade aus dem saudischen Königshaus, die sich ja als die Hüter der heiligen Stätten betrachten? Und es gab ja früher, wird auch berichtet, durchaus eine Autorität an der Kairoer Universität. Gibt es das alles nicht mehr? Ist das alles weggewischt worden?
Ich war 2 Jahre in Indonesien. Und dort merkte man den Einfluss Saudi-Arabiens. Die Saudis mit ihrem Geld, man sah das bis auf die großen Plakate in Jakarta und so. Der Einfluss ist enorm. Und ich würde sagen, was Sie skizziert haben, eine Homogenisierung des Islam, ist in der Tat etwas, was eine Tendenz ist. Aber ob das jemals möglich ist, sich durchsetzen wird, das kann man bezweifeln.
Woher rührt eigentlich Dieses immer wieder kolportierte Bild des friedlichen, des toleranten Islam, wo kommt das her? Und entspricht das wirklich den Realitäten, also das, was letztlich geschrieben steht?
Ganz sicher nicht. Seit dem Beginn des Islam, der in der arabischen Halbinsel entstand und plötzlich stand er vor der chinesischen Grenze und in Marokko, in den Pyrenäen. Also ganz friedlich ist es da nicht zugegangen. Und in Europa hat man es ja noch bis ins 17. Jahrhundert erlebt, bis die Türken das letzte Mal vor Wien zurückgeschlagen wurden. Also friedlich ging es da nicht zu, also zumindest nicht immer. Das Missverständnis könnte daher rühren, das wird oft angeführt, Islam hat den gleichen Wortstamm wie Salam. Salam kennen Sie, Salam Aleikum, also Friede sei mit dir. Salam ist Friede. Islam ist damit verbannt, hat eben auch dieses S-L-A-M. Und es wurde dann kolportiert, Islam heiße Frieden. Das sei identisch, das ist aber nicht der Fall. Islam bedeutet Unterwerfung, Unterwerfung unter Gott, Ergebenheit in Gottes Willen. Aber wie gesagt, das ist grammatisch, etymologisch verwandt, aber es ist nicht dasselbe. Das könnte einer der Gründe dafür sein, dass das so entschieden betont wurde, Islam ist Frieden. Die Geschichte des Islam gibt ja nun wirklich keinen Grund dazu.
Mir hat am Montag ein Kritiker des politischen Islam von Pezi erklärt, dass aus seiner Sicht der Kern des Problems der ist, dass die Texte, also der Koran, diese Gewalttaten legitimieren, über die wir hier reden und über diese Aggression und das, was Sie auch beschreiben, dass der Islam sich selber als den Herrscher sieht und alle anderen Religionen quasi damit hinwegfegen möchte. Ist das auch der Grund, warum Integration von muslimischen Einwanderern in Deutschland, in westlichen Gesellschaften irgendwie nicht funktioniert, weil eben im Hintergrund immer wieder dieser Machtanspruch der Religion steht? Und kann es sein, dass wir, ich will das jetzt nicht besonders zynisch oder dramatisch aufblasen, aber züchten wir mit Integration von muslimischen Einwanderern uns eigentlich den Widerstand oder die zukünftige Revolution, muslimische Revolution in unseren Staaten heran?
Ja. Zunächst noch dieser Superioritätskomplex, das ist wirklich, glaube ich, wie Ihr Gesprächspartner auch meinte, eines der zentralen Probleme. Und sicher einer der Hauptgründe für die Integrationsschwierigkeiten der Muslime in Deutschland und anderswo. In Deutschland geht es ja noch recht friedlich zu. Ich lese täglich die französische Presse und da können einem dann schon manchmal die Haare zu Berge stehen. Aber wie gesagt, ja, ich glaube, dieser Superioritätskomplex ist einer der Hauptgründe für die mangelnde Integration oder die Schwierigkeit der Integration.
Haben wir da als westliche Gesellschaften überhaupt irgendwie Möglichkeiten einzuschreiten oder da irgendetwas gegenzustellen? Oder müssen wir dann leider sagen, also das tut uns leid, muslimische Einwanderer, die derart ja radikal fundamentalistisch ihre Religion ausüben und sehen, haben in unseren Gesellschaften dann leider keinen Platz? Oder ist dieser vielbeschworene Euro-Islam, wäre das eine Lösung?
Zunächst zum Euro-Islam. Das war ja, ich glaube, eine Erfindung von Bassam Tibi, so in den 90er Jahren. Und Bassam Tibi hat, wenn ich das recht verstanden habe, 2016 sozusagen das Handtuch geworfen und gesagt, sei damit gescheitert. Obwohl 2020 ist nochmal eine Neuauflage dieses Euro-Islam erschienen. Ich glaube nicht, dass das ein großer Erfolg war. Bassam Tibi meinte, maximal 5-10% der Muslime hier in Deutschland hätten irgendwas mit Euro-Islam zu tun. Aber wie gesagt, das war kein Erfolg und ich glaube auch nicht, dass das ein Erfolg wird.
Haben Sie denn einen Lösungsvorschlag, wie wir als westliche Gesellschaft mit diesem, ja, fast nicht aufzulösenden Widerspruch umgehen sollen? Wie sollen wir mit muslimischer Migration nach Europa umgehen?
Zunächst mal möglichst wenige Muslime einwandern lassen. Das Zweite aber ist, die Muslime, die nun hier sind, die können wir nicht anders als auf der Grundlage des Rechtsstaats behandeln. Und das heißt vor allen Dingen erst einmal die Sicherheitskräfte stärken, Polizei gut ausbilden, die Zahlen erhöhen und weiterhin dann all diejenigen, die in direkten Kontakt mit den Muslimen stehen, vor allen Dingen die Schulen zu stärken, zu unterstützen, damit diese sich nicht von Islamisten terrorisieren lassen müssen. Aber eine Lösung kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir nur vorstellen, dass man einfach abwartet, Geduld hat und soweit das möglich ist, die Probleme mindert, mildert, das ist alles.
Mhm. Klingt nicht sehr euphorisch, muss ich sagen. Aber immerhin eine Meinung. Ist der Islam so tolerant und friedliebend, wie immer behauptet wird? Wir waren im Gespräch mit Siegfried Kohlhammer. Er ist studierter Germanist, Philosoph und Romanist und er lebt und arbeitet in Berlin und in Tokio. Unter anderem hat er das Buch geschrieben, Toleranz und Islam, von angenehmen Märchen und unangenehmen Tatsachen. Leider ist es im Moment nicht mehr zu erhalten, aber wir können nur empfehlen, machen sich kundig im Buchhandel, im einschlägigen. Es wird mit Sicherheit wieder neu aufgelegt werden. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Kohlhammer.
Ja, ich danke Ihnen. Auf Wiederhören.